ein herzliches Moin und willkommen in meinem Podcast Abstarten. Du hast eingeschaltet, um hier Menschen und das wunderschöne Dithmarschen vielleicht mal ganz neu kennenzulernen. Freue dich auf tolle Begegnungen, interessante Gespräche und möglichen Inspirationen für dein Leben. Komm mit mir mit auf eine Reise quer durch Schleswig-Holstein. Grüße von der Westküste und bis gleich!
Im Plan, dass ich jetzt sage, auch Freitag Tennis, Dienstag Squash und dann noch Golfen oder so, das habe ich halt, das habe ich halt nicht. Ich habe halt.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Abstarten-Familie. Ich bin heute gar nicht weit gereist. Mich hat mein Weg nach Meldorf geführt. Ich bin in der Lebenshilfe angekommen und dort treffe ich jetzt Björn Rode. Björn Rode sitzt im Rollstuhl und wie die Geschichte dazu ist und warum er im Rollstuhl sitzt und was ihn sein Leben so begleitet und was er so tut und treibt, das erzählt uns heute im Podcast-Interview Abstarten. Moin Björn.
Moin, ich bin Björn, bin 39 Jahre alt, komme aus Meldorf, habe seit meiner Geburt eine zerebrale Bewegungsstörung aufgrund von Sauerstoffmangel bei der Geburt. Ich habe 2002 meinen Hauptschulabschluss hier in Meldorf absolviert, habe dann eine ganze Zeit lang versucht, mich selber zu finden in meinem Leben, habe versucht, in der ortsansässigen Behindertenwerkstatt berufsmäßig was zu machen, habe mich da aber nie wirklich wohl gefühlt oder es war nicht meine Welt. Dann habe ich ganz viele Jahre nichts gemacht und 2020 kam dann der große Knall, da habe ich eine Ausbildung zum Hundetrainer angefangen. Bei einem befreundeten Hundetrainer Norman Monzinski, den ich in diesem Moment herzlich grüße auf seiner Ranch. Habe die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, habe mich prüfen lassen vom Veterinäramt, arbeite heute als Hundetrainer, bin auch viel im Bereich Inklusion unterwegs, tue mal meine Meinung kurz zu all diesen Dingen, die so passieren. Versuche mein Leben möglichst entspannt und aufregend zu gestalten, würde ich mal so sagen.
Du sagst, du bist Hundetrainer und ich sehe, du bist ja schon stark eingeschränkt. Hast du selber auch Haustiere?
Ich habe selber auch 3 Hunde tatsächlich. Ja. Ich hatte auch mal 5 Hunde, aber da war ich noch ein bisschen jünger. Jetzt haben wir noch 3 Hunde, einen Terrier, einen Mischling aus dem Ausland und einen Golden Retriever Mix. Und mit denen bin ich so unterwegs. Und weil du auf die körperliche Einschränkung angespielt hast, das ist fürs Hundetraining nicht so entscheidend, weil ich ja die Leute mit ihren Hunden da abhole, wo sie stehe. Das heißt, ich leite die ja debattisch an, wie sie mit ihren Hunden zu arbeiten haben. Mein Hauptprofil liegt im Hundetraining bei Menschen, die ebenfalls Einschränkungen haben. Ich widme mich aber auch gerne Menschen, die einen einfachen Familienhund haben und so ein bisschen wollen, dass der im Alltag gut funktioniert, dass sie ihn zum Eisessen nehmen können, den Alltag gut gestalten können. Dafür biete ich speziell auch nur Einzeltraining an, weil ich einzeln auf den einzelnen Menschen gerne eingehen möchte.
Wenn du sagst, du bist Hundetrainer und du hast deine Passion gefunden, wie war das denn so? Hast du denn häufig gesehen, dass das Problem beim Hund liegt?
Das Problem liegt weder hundertprozentig beim Hund, noch liegt es beim Menschen. Das ist immer so eine 50-50-Geschichte. Der Mensch sucht sich einen Hund aus, die beiden kommen zusammen, der Hund bringt vielleicht Talente oder Fähigkeiten mit, mit denen der Mensch vielleicht im ersten Moment nicht gerechnet hat. Sei es der Husky, der zwar optisch total Bombe aussieht und ganz schnell laufen kann. Der Mensch hat aber in der Anschaffung nicht kalkuliert, dass diese Hunde halt auch gerne jagen, dass die dann auch gerne weg sind. Wir kaufen halt oft Hunde nicht, weil wir sagen, ich brauche den und den Hund, sondern wir kaufen halt auch oft nach Optik und nach dem, was uns gefällt. Und daraus entstehen manchmal, das muss nicht immer so sein, man soll nie pauschalisieren, halt Probleme, die Mensch und Hund sich dann widmen müssen im Alltag.
Du bist ja jetzt schon jetzt längere Zeit Hundetrainer. Hast du das Gefühl, dass sich Probleme wiederholen oder sind das immer wirklich, wo du sagst, da muss ich sozusagen das Ei immer aufs Neue knacken?
Also da gibt es so einen alten Satz von einer ganz bekannten Hundetrainerin, das Leben ist bunt und genau wie Mensch und Hund ist es auch bunt. Deswegen liebe ich ja auch den Beruf, weil du wirst nie das Gleiche erleben. Du wirst immer eine andere Konstellation Mensch und Hund haben. Die haben ihre ganz eigene Geschichte, ihren ganz eigenen Tanz, den sie vielleicht schon getanzt haben, in ganz verschiedenen Hundeschulen, wo ganz verschiedene Hundeflüsterer ihnen erstmal erzählt haben, was sie denn alles so falsch oder richtig machen. Und die kommen halt bei dir an und die holst du halt da ab, wo sie stehen und fängst mit denen quasi dann nochmal von vorne an.
Und wenn ich jetzt Hundetrainer höre, habe ich ja auch so eine ganz bestimmte Vorstellung, wie das ist. Zum Beispiel mit so Klickern und mit Hundeleckerli und mit Handzeichen oder mit Stimme. Was ist so deine
Also
Gangart?
meine Ausbildung, die ich damals gemacht habe, war Philosophie offen. Das heißt, ich kenne alle Richtungen und ich arbeite immer so, weil es ist immer schwer, Menschen in Schablonen zu packen. Das heißt, ich kann nicht für einen Menschen so, wenn ich eine bestimmte Philosophie, eine Idee habe, nach der ich arbeite, die aber gar nicht für den Menschen passt, dann muss ich in der Lage sein, meine Philosophie, die ich überhaupt habe, so anzupassen, dass zum Beispiel ein Mensch mit Einschränkungen, mit dem muss ich ja ganz anders arbeiten als mit jemandem, der eine gute Körperspannung hat, eine gute Körpersprache mitbringt. Das heißt, ich nutze das, ich habe einen großen Werkzeugkasten und ich passe das dann so an.
Das hört sich sehr aufregend an. Und welche Hunde sind dir so die liebsten, wo du sagst du, oder sagen wir mal so, wo weißt du, wenn du den Hund siehst, sagst du, alles klar, das wird jetzt eine easy Nummer, oder ist es wirklich so, dass du sagst, das ist immer.
Das weiß man nie und ich habe auch keine Favoritenhunde. Gut, was ich bei Hunden ganz gerne mag, ist, wenn sie gesund sind. Das finde ich immer so für mich persönlich ganz, ganz toll, wenn Hunde atmen können und sich auch tatsächlich bewegen können. Das sind so Sachen, die ich dann ganz gut finde, weil davon haben wir ja ganz viele Hunde, die irgendwie so krank gezüchtet sind, dass sie nicht in der Lage sind, selber Luft zu holen. Das sind so Sachen. Ansonsten bin ich für alle Hunde zu haben. Ich persönlich, wenn du mich selber fragst, bin ich so ein Golden Retriever-Fan. Bin da aber auch offen, weil das ist auch Teil des Jobs. Du hast halt die verschiedensten. Ich habe selber einen durchgeknallten Hund, also auch Hundetrainer haben durchgeknallte Hunde. Es gibt ja so viele verschiedene bunte Hunde. Da würde ich mich jetzt nicht drauf auf irgendeine Rasse oder irgendeine Idee. Ich finde die Symbiose spannend. Ich finde dieses Thema Mensch und Hund spannend. Gerade weil ich eine Einschränkung habe, finde ich es immer wieder spannend, weil die Hunde urteilen ja nicht. Die Hunde holen ja den Menschen, der auf der Straße in seinem eigenen Dreck vielleicht lebt, wie auch immer. Die holen ihn ja da ab und die bewerten ja nicht. Und das finde ich immer faszinierend, diese Mensch-Hund-Beziehung. Deswegen ist Hundetraining für mich auch keine Frage von Techniken oder Ideen. Das ist erstmal gut, dass wir die haben, auch verschiedene Trainingsphilosophien. Aber es ist heute, in der heutigen Zeit, viel, viel, viel Beziehungsarbeit, zwischen Mensch und Hund. War früher nicht ganz so. Das kommt, weil Hunde heute einen wesentlich größeren Raum einnehmen, als es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Also es ist heute für mich nicht nur Fuß-Sitz-Platz-Training oder wir nehmen die Kekse, sondern es ist ein Gespräch zwischen Mensch und Hund. Was möchte ich von dir? Wie können wir das hinbekommen? Und dafür ist eine sehr innige Beziehungsarbeit zwischen Mensch. Das ist mein Trainingsansatz. Das ist eine Beziehungsarbeit, die da geleistet werden muss.
Hast du das Gefühl, jetzt, wo du Hundetrainer bist, dass du auch besser mit Menschen klarkommst, wenn du über Beziehungsebene sprichst?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich bin vorher auch schon ganz gut mit Menschen klargekommen, aber was natürlich jetzt spannend ist, dadurch, dass ich den Beruf mache, ist es natürlich eine Herausforderung. Ich bin ja noch Starter in dem Beruf, ne? Es ist immer so, auf die Menschen auch so eingehen zu können und ihren Weg auch immer so nachvollziehen zu können. Da musst du sehr feinfühlig sein, weil jeder lebt ja anders mit seinem Hund. Es ist ja immer eine Frage, wie leben die, was erwartet der Mensch auch von seinem Hund? Und oft sind es im Training halt gar nicht so diese, sondern Hunde haben ja heute einen hohen sozialen Stellenwert auch für viele Menschen. Die ersetzen ja den Partner, dann sind sie auf sozialer Ebene für viele Menschen mit Einschränkungen unheimlich wichtig, weil man sich da dann ja abgeholt fühlt. Also das ist ja alles, das muss ja alles auseinanderpoolen, das ist dann spannend und den Leuten dann wiederum vermitteln, ja, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen schon ins Gespräch gehen und auch unseren Standpunkt dem Hund gegenüber vertreten. Dann ist oft das Erste, was du hörst, dann werde ich ja nicht mehr geliebt. Aber gerade wenn du soziale Reibung erzeugst zwischen Mensch und Hund und mal sagst, hier, ich möchte etwas von dir und dann mal die Gesprächssituation etwas veränderst, kriegst du ja was ganz anderes hin. Also es ist schon spannend. Kommunizieren konnte ich aber schon immer gut. Das war nicht mein Problem. So.
Also,
Ja.
das kann ich jetzt gerade so d'accord gehen.
Ja.
Jetzt, damit ich mir mal vorstelle, wie so ein Tag oder beziehungsweise wie so ein Training mit dir abläuft. Ich komme jetzt sozusagen mit meinem Hund zu dir und wie läuft das dann so? Erzähle ich dir sofort mein Problem oder guckst du erstmal
Naja, es
unser
gibt ja
beider
das,
Verhalten
ja, es gibt ja so ein Erstgespräch, da
an?
kommst du dann mit deinem Chihuahua zu mir und sagst, Mensch, Keks, der bellt immer so viele Leute an, was Können wir dann machen. Aber es geht nicht darum, dass ich dir jetzt sage, das ist immer so die Idee der Leute. Weil du sagtest Klicker und Kekse und es geht erstmal um euch beide und dann besprechen wir erstmal, wie euer Alltag abläuft, wie ich mir das vorstellen muss, wie viel Raum nimmt der Hund in deinem Alltag ein. Und dann geht es auch erstmal darum, sich dem Hund gegenüber mal anders zu präsentieren, auch als Mensch, der mal nicht so viel auf seinen Hund achtet, der mal bei sich ist. Weil wenn du dir zum Beispiel Obdachlose mit ihren Hunden anguckst, die leben ihren Alltag und sind nicht permanent beim Hund. Und wir sind, egal was wir tun, wir sind mit unserem Kopf, unseren Gedanken, unserem Denken immer beim Hund. Und mein Ziel ist es halt, dir zu ermöglichen, dass du dich dem Hund gegenüber erstmal anders präsentierst. Das heißt, wir checken im Erstgespräch erstmal euren Alltag ab. Wie läuft das ab? Was spielt ihr? Wie oft geht ihr spazieren? Und dann gibt es Verhaltensveränderungen, die dann dazu führen, im Endeffekt, dass der Hund erstmal lernt, ein bisschen mehr, mein Mensch ist wichtig, weil der ist ja mein Mensch, der lebt ja mit mir. Und die Nackenmassage, die ich jeden Abend auf dem Sofa bekomme, ist auch nicht immer selbstverständlich, sondern die kann auch mal zur Diskussion gestellt werden. Und dadurch lernt der Hund halt im Endeffekt mehr auf dich zu achten. Und das ist der erste Schritt. Und erst im zweiten Schritt schauen wir dann nach Methoden, Ideen, was wie. Es gibt auch immer die Möglichkeit, da hast du ja auch das eingebracht mit dem Klicker. Aber ich finde es, also Hilfsmittel machen Sinn. Die sind Mittel der Hilfe. Aber sie sollten nicht im Zentrum der Arbeit stehen. Also wenn ich mich von einem Hilfsmittel abhängig mache als Mensch, wenn das nicht anders geht, es gibt ja diese Diskscheiben, also diese Geräuschdinger und es gibt solche Sachen. Aber erstmal möchte ich mit Mensch und Hund arbeiten, weil eigentlich bringt der Mensch genug Fähigkeiten mit, seinen Hund zu managen, ohne 10.000 Hilfsmittel in der Tasche zu haben. Aber das ist halt Beziehungsarbeit. So, und wenn du zu mir kommst, kläre ich natürlich dann auch erstmal dein Problem ab. Wie alt ist der Hund? Das sind so diese Standardsachen. Und dann reden wir erstmal darüber. Dann sehe ich ja auch, welche Fähigkeiten bringst du mit? Bist du ein sehr, so ein Lehrertyp mit so einem ganz straighten Auftreten? Das kann man dann ja auch fürs Training nutzen. Bist du eher vorsichtig? Muss ich dich erstmal dazu motivieren und anleiten, dem Hund vielleicht auch mal Grenzen zu setzen? So läuft das dann ja ab. Also, das ist so immer individuell, immer gucken, was will der Kunde. Dann ist es ja auch so, wie alt ist der Kunde? Was kann der überhaupt leisten? Gehen wir eher in Richtung Management oder gehen wir den Konflikt direkt an oder sagen wir, wir finden da so eine Zwischenlösung, dass beide gut leben können und der Konflikt wird meinetwegen auch mit Futter so ein bisschen vorbeigeführt. Also das ist mal individuell.
So ein Hund ist ja eine Verantwortung, die man trägt, weil ein Hund ist ja quasi ein Begleiter manchmal für 10, 15 Jahre. Und du hast ja gerade auch gesagt, dass es Menschen gibt mit Behinderung, die auch einen Hund besitzen. Glaubst du, dass ein Hund für Menschen mit Behinderung einen höheren Stellenwert hat als für Menschen ohne Behinderung?
Ich glaube, ich wäre da vorsichtig, aber ich glaube, dass es sowas gibt tatsächlich, ja. Weil manchmal, also ich habe ganz viele Bekannte, sei es mit körperlichen oder psychischen Einschränkungen, und dann ist es tatsächlich so, dass der Hund, wie gesagt, Hunde werten ja nicht. Hunde nehmen dich ja so, wie du bist. Egal, ob du in einem Rollstuhl sitzt, eine Angststörung hast, eine Freundin von mir hat eine Angststörung, die hat aber auch einen Hund, der ihr da wirklich hilft, also nicht als Servicehund, sondern einfach, weil er da ist, weil er Hund ist. Der hilft ihr halt. Und ich glaube, dass es für viele Menschen durchaus möglich ist, dass der Hund manchmal wichtiger ist als die Menschen. Vielleicht auch in manchen schwierigen Phasen, wenn man mal im Loch hängt, weil der Hund halt auch die Option bietet. Der sagt halt nicht, wenn du eine Depression hast, ich muss nicht rauspinkeln, sondern wir gehen jetzt rauspinkeln, weil ich muss ja raus. So, und das ist halt ein wichtiger Aspekt für manche Menschen. Also ich glaube, das traurige Art und Weise schon, weil wir heute sowieso in einer sehr ich-bezogenen Gesellschaft leben und da ist so ein Hund manchmal neutraler, der ist dann halt für dich da, wo es die Gesellschaft vielleicht manchmal nicht ist. Also, das erlebe ich schon so.
Okay, und du sagst, du bist ja gerade in den Anfängen. Wie stellst du dir so dein Leben jetzt als Hundetrainer vor? Im idealsten Fall, lass uns mal träumen gemeinsam.
Also, ja, ich kaufe mir eine Ranch wie Caesar Millan, habe dann 50 Hunde und mache dann irgendwie, muss nicht mehr arbeiten, sondern komme dann zwischendurch wieder von meinem Geldberg runter, um zu gucken, wie es läuft. Nein, also das ist, bei mir ist es ja so, da machen wir jetzt die Schleife. Ich habe das Ganze ja nicht gemacht, um, ja, groß, weil Geld ist in meinem Leben nicht wichtig. Mir ist wichtig, mich mit Menschen wie dir mal unterhalten zu können oder die Sonne zu genießen oder andere verrückte Gespräche zu führen. Das soll ja, ich glaube, du hattest zu Beginn oder als wir uns vorhin kennengelernt haben, hattest du mal gesagt, dass es ja nicht um Geld geht im Leben, sondern dass man was macht, was einem Freude macht. Und ich Bin ja selber Grundsicherungsbezieher und ich bin ja arbeitsunfähig, ich bin ja unter 3 Stunden. Das heißt, mir geht es jetzt gar nicht darum, vom Hundetraining leben zu können, sondern ich möchte auf der einen Seite was machen, was mir auch Freude bereitet, wo ich halt auch sage, oh, das macht mir Freude, da habe ich Bock drauf, weil für den allgemeinen Arbeitsmarkt, ich habe halt auch eine Lernbehinderung, ich habe eine Konzentrationsschwäche, da hänge ich halt in der sozialen Lücke. Ich bin sehr, sehr fit auf der einen Seite und nicht fit genug, um den allgemeinen Arbeitsmarkt gerecht zu werden. Deswegen ist es mir erstmal wichtig, eine Tätigkeit zu haben, wo ich sage, das macht mir Freude und da kriege ich auch mal was, was ich meine 50 € die Stunde und habe am Ende des Tages einen guten Job gemacht. Und auf der anderen Seite habe ich halt diesen etwas überhöhten Anspruch, dass mir eben auch wichtig ist, Menschen mit Einschränkungen zu zeigen, wenn ihr was wollt, dann macht das und zeigt euch auch. Und weil diesen Mut, den brauchen wir einfach in der Inklusion auch, dass wir uns zeigen und nicht sagen, ich traue mich aber nicht, weil dann gucken mich die Leute an oder ich werde doof angeguckt, weil ich nicht richtig schreiben kann oder so. Wir sind ja erstmal alle Menschen und wir müssen uns aber auch trauen, uns zu zeigen und ins Gespräch zu gehen, genauso wie wir beide heute. Anders funktioniert es nicht.
Und ich finde das mega. Ich kann nur sagen, ich feiere das gerade so ab. Und wenn ich mich mit dir unterhalte oder auch schon als wir Sprachnachrichten ausgetauscht haben am Anfang, habe ich überhaupt in keinster Weise geglaubt, dass du einen Sauerstoffmangel bei der Geburt hast. Also ich finde, deine
Ja.
Antworten sind mega mit
Ja.
Konzept gefüllt und ich glaube auch weitschauender
Ja,
als
was
so
für ein langes
manche von
Training.
anderen.
Ja, nee, du darfst ja auch, wenn du sagst, dass du, das hatte mir nämlich meine Trainerkollegin gesagt, die arbeitet halt, die bildet wirklich Servicehunde auch aus in Hamburg. Und sie sagte, sie muss halt auch immer gucken, wenn sie Kunden anrufen und sie sagen, die sitzen im Rollstuhl, dass sie nicht gleich ein Bild hat von diesem Menschen, sondern dass sie neutral an diesen Menschen geht und ihm auch seine Möglichkeiten lässt. Wenn du jetzt sagst, Sauerstoffmangel, ich habe jetzt gedacht, hier sitzt einer mit Stephen Hawking, schwer atmend mit seinem Sprachcomputer und erzählt mir erstmal was. Wir müssen ja, das weißt du ja selber auch, denke ich mal, weg von den Bildern hin zum Menschen. Das heißt, ich muss den Menschen erstmal begegnen und dann ein Urteil machen. Ich darf ihn nicht, egal welche Behinderung er hat, ja vorverurteilen und sagen, okay, also das weiß ich, dass du das nicht so gemeint hast, aber okay, jetzt habe ich gedacht, frühkindlicher Hirnschaden, oh Gott, kann ja überhaupt so, in Anführungszeichen, meine ich jetzt nicht böse, aber kann er bis 3 zählen oder so? Nein, 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 das meine ich nicht, aber wir müssen halt hin von Diagnosen weg, hin zum Menschen. Das ist,
Aber genau das meine ich, Björn, weil
ja.
wir haben ja quasi, ich habe ja erst gerade just erfahren,
Ja.
in unserem jetzigen Dialog, wo ich gesagt habe, erzähl mal ein bisschen was von dir, hast du mir das ja erzählt von dir. Also
Ja.
ich hätte sagen können, dass du einen Unfall gehabt hast und deswegen im Rollstuhl bist.
Ja.
Und sowas hätte ich möglicherweise eher vermutet, als dass du diese Geschichte oder
Ja.
beziehungsweise diesen Lebenslauf mir erzählst.
Ja.
Und ich kann ja sagen, als Ärztin, dass genau das eben unser Problem ist in der Medizin, dass wir meistens von Kollegen eine Litanei an Vorerkrankungen gesagt bekommen und daraufhin bauen wir uns schon unser Bild und dann gehen wir zu dem Patienten und denken so, what? Das passt überhaupt nicht zusammen. Und das, so wie du es eben auch gerade schilderst, dass man eben nicht von einer Diagnose auf ein Bild schließt, was man in seinem Kopf gebildet hat, sondern dass man eben weltoffen ist und
Ja.
guckt, was der andere so
Ja.
am Start
Also
hat.
ich kann dir nur erzählen, ich nenne auch keinen Namen, es gibt auch einen Rollstuhlfahrer in Meldorf, der hat eine ähnliche Behinderung wie ich, nur noch ein bisschen ausgeprägtere Spastik, das gibt es auch in verschiedenen Formen. Und ich hatte jetzt das Erlebnis, dass ich ihn öfters schon, also er ist auch mit Assistenz, das sind ja unsere Unterstützer im Alltag unterwegs und ich spreche ihn dann immer beim Namen an und er freut sich. Also du musst wirklich, er freut sich einen Keks, weil ich ihn mit dem Namen anspreche, als Person und ich einfach sage Moin. Und da müssen wir halt hin. Wir müssen das Individuum sehen und wir müssen das Individuum auch wahrnehmen. Und wir brauchen Begegnungen in der Inklusion. Wir brauchen auch Aktivisten, die wir auch hier in Meldorf zum Glück haben. So sehe ich mich eigentlich nicht. Die sich aber für unsere Rechte auch lautstark einsetzen. Finde ich auch gut, dass sie das machen. Aber wir brauchen halt die erste Barriere, die wir abbauen müssen, ist die hier oben im Kopf. Und das ist für mich das Wichtigste. So. Da habe ich die letzten Jahre so auf meinem persönlichen Weg eigentlich immer so gute Erfahrungen gemacht. Der Eisladen. Macht mir mein Eis in gesonderten Becher. Ich kriege einen extra langen Löffel, damit ich mein Eis gut essen kann. Die packen mir meinen O-Saft in so einen Pappbecher, damit ich ihn besser trinken kann. Der Eisladenmensch hat mir auch schon das Gesicht abgeputzt, weil ich mich so eingesaut hatte. Hier beim Bornholt in der Kneipe helfen die mir immer, auch wenn ich alleine komme. Alles kein Problem. Das ist halt so das, dieses Kommunizieren, dass du halt mit den Menschen kommunizierst, dass du dich triffst. Wenn ich einkaufen bin alleine, dann packen die Leute mir meine Brötchen ein, aber ich bin ja auch nicht zu schade, zu sagen, hier kannst du mir das mal einpacken und so. Nein, überhaupt kein Problem. Also das ist so dieses Aufeinanderzugehen. Aber das ist natürlich nur meine Sicht auf die Welt. Da gibt es auch wieder ganz viele andere Menschen, die das vielleicht anders sehen, aber ich denke, dass Kommunikation und den gesunden Menschen auch die Zeit geben, dazuzulernen, ein wichtiger Schlüssel ist.
Das hast du so schön gesagt. Wir geben den gesunden Menschen die Zeit, dazu zu lernen. Das finde ich
Ja,
total
beide
klasse.
Seiten müssen dazulernen.
Richtig.
Also ja.
Aber weißt du, ich finde es natürlich zum Beispiel, weißt du, ich finde es natürlich auch ein großer Schritt von dir, dass du sagst, okay, da hat der Mann von der Eisbude mit dem Mund abgeputzt. Da muss man
Ja.
natürlich auch erstmal die Reife haben zu sagen, okay, mir putzt jetzt
Er hat
ein
mich zum Glück
Fremder.
vorher gefragt. Wenn er
Das
mich nicht gefragt hätte, wäre es ein Problem gewesen. Ja. Ja, aber du musst, also das ist aber meine Sicht. Und ich habe bis jetzt immer, ich habe auf dem Friseur in Büsum und so, und dann habe ich mal einen Termin verpennt und dann sage ich so, ach immer diese Behinderten, die Termine vergessen. Nein, so habe ich das ja gar nicht gemeint, sagt er dann und so. Also ich gehe mit dem Thema, es ist meine Sicht auf die Welt, wie gesagt, ne? Ich gehe da halt recht locker mit um. Wenn einer die Spasti-Witze macht, dann bin ich das halt immer so, weil es ist, Humor hilft mir immer, Brücken zu bauen. Also ich habe auch jetzt relativ neue Freunde. Seit einem Jahr kenne ich einen Bekannten und der sagte, wenn ich dich nicht getroffen hätte, ich hatte immer so Berührungsängste, aber seitdem wir uns kennen, hat er die Berührungsängste nicht mehr. Und das ist auch, so in deinem Space, in deinem Kosmos kannst du dann was bewegen. Und das finde ich halt gut. Ja. Aber ich lerne auch immer noch dazu über Ableismus ist ja der neue Begriff für Diskriminierung von behinderten Menschen. Dann Gender muss ich noch üben. Also ich bin auch stetig daran interessiert, neue Sichtweisen zu bekommen.
Ja, daran bin ich schlecht in Gendern. Also da muss man
Ja.
ja, das muss ich auch noch üben.
Ja.
Aber bisher wurde ich noch nicht dafür
Ja.
diskriminiert oder niedergemacht, dass ich das nicht gemacht habe.
Nein, das machen Sie nur mit Mario Barth, nicht
Das,
mit mir.
ja, genau.
So. Ja.
Aber jetzt hast du das vorhin so ein bisschen spaßig gesagt, aber jetzt mal ganz normal Butter bei der Fische. Wenn du
Ja.
jetzt wirklich mal so in 5 Jahren gucken könntest, was ist dein Traum? Wie könnte dein Leben aussehen? Weil ich glaube, du hast ja ganz viel, also das, was du jetzt innerhalb, ich weiß nicht, ich glaube, das Gespräch dauert jetzt gerade 10 Minuten, aber es
Ja.
ist der Wahnsinn, was du alles mitgeteilt hast und wie viel Wertschätzung du
Ja,
nicht
meine.
nur
Ja.
dein Menschen, deinen Mitmenschen mit Behinderung gegeben hast, sondern auch den Menschen
Ja.
Mut zugesprochen hast, die eben gesund sind, aufeinander zuzugehen.
Wo ich mich in 5 Jahren sehe, das, also für mich, ich praktiziere Achtsamkeit, ich meditiere und so, für mich gibt es eigentlich nur den jetzigen Moment, ob ich in 5 Jahren noch da bin oder nicht. Also das weiß ich alles nicht. Ich habe einen Freund, der ist schwer krebskrank, der wird jetzt nicht mehr lange leben und ich bin kein Mensch, der so weit in die Zukunft guckt. Aber ich hoffe, dass ich in 5 Jahren sagen kann, dass ich ein Leben bis dahin gelebt habe, was in meinen Möglichkeiten, meinen Vorstellungen entsprochen hat, dann bin ich, glaube ich, sehr zufrieden, wenn ich mir immer auch meine Komfortzone verlassen habe und mich selbst gefordert habe und dann irgendwann sagen kann, so, ich habe hier mein Ding gemacht und wenn der liebe Gott mal mich abruft, dann habe ich hier die Kuh fliegen lassen und kann nach oben rauschen oder so. Das wäre so mein Wunsch eigentlich.
Mega.
Ja.
Aber ich sag mal so, das hast du jetzt auch schon im Interview im Intro relativ schnell aberzählt, dass du ja einfach so einen Tiefgang hattest. Also wo du auch zum Beispiel an diesen Moment gekommen bist, du hast ja nicht von Geburt an angefangen oder nicht beigebracht, dass du
Nein.
meditierst und dass du ein achtsames Leben
Nein,
bist.
das hat schon seinen Grund, ja.
Ne? Also,
Den Grund möchtest du gerne wissen,
nee,
Patrick.
ich würde fragen, ob du den mit uns
Ob ich den mit dir teilen möchte?
ja, wenn nicht, dann ist
Also,
das vollkommen okay.
nein, also ich kann das so im Groben erzählen. Ich war vor 6, knapp etwas mehr wie 5,5 Jahren war ich noch ein anderer Mensch. Da habe ich gesagt, keiner möchte mit Krüppeln was zu tun haben. Da war ich noch sehr introvertiert, da war ich auch. Da habe ich auch ganz anders ausgesehen. Es gibt ja immer Lebenskrisen, ich denke mal, die hast du auch vielleicht auch schon erlebt, die einen verändern und die, wenn du den Lebenskrisen die Chance lässt, viele schimpfen immer da drauf oder auch auf Verletzungen. Ich glaube, auch Schmerz im Leben ist dafür da, dass wir wachsen, wenn wir über den Schmerz nicht jammern. So. Und ich hatte halt eine Beziehung, die schiefgelaufen ist. Das war meine erste Freundin und das hat alles so nicht geklappt. Und ich bin in ein tiefes Loch gefallen. Dann ist mein Vater noch an Krebs gestorben. Und ich hatte keine Freunde vor 6 Jahren und dann habe ich so gedacht, du hast zwei Optionen, du kannst jetzt an dem Thema zerbrechen oder du kannst dich entwickeln. Und ich habe mich halt für Entwicklung entschieden. Und das war bis jetzt nicht schlecht. Ich habe wirklich ich bin auch damals noch nicht allein einkaufen gewesen. Ich bin das erste Mal hier damals noch in die Lebenshilfe gestapft, habe mir hier ein bisschen Unterstützung gesucht. Ich habe mir neue Freunde gesucht. Ich habe mich mit mir und dem Leben auseinandergesetzt. Deswegen würde ich auch Menschen Mut machen wollen, die gerade irgendwie eine schlechte Phase in ihrem Leben haben, würde ich dann sagen, dann nutzt doch die Scheiße, die du in deinem Leben hast, für was Gutes. Dann kannst du das doch mal so ein bisschen ausbauen. So habe ich es bei mir gemacht, und es nicht bereut, sag ich mal.
Ein kluger Mann namens Tobias Beck hat mal gesagt, die Scheiße, die in deinem Leben ist, ist die Gülle sozusagen, worauf dann sozusagen was Gutes Neues wachsen kann.
Ja, genau. Ja, so sehe ich das. Also ich war schon immer ein positiver Mensch, aber ich habe mich halt weiterentwickelt. Jetzt bin ich auch gerade wieder so meiner persönlichen Entwicklung ein bisschen weiter vorne. Ich bin halt so ein Typ, ich kann halt schlecht mit Stillstand umgehen, ne? Ich bin immer in Bewegung, ich habe immer neue Ideen. Jetzt ist ja gerade dieses Thema Auto, das, wo ich jetzt so irgendwie Ideenspinning bin, wie ich an ein neues Auto komme. Ich bin also ständig in Bewegung und am Machen. Ist manchmal für mein Umfeld und für meine Assistenten ein bisschen schwierig mitzuhalten, aber das läuft schon.
Genau, deswegen wollte ich nämlich das sozusagen mit der, es war ja sozusagen der Wink mit der Berliner Mauer, was du so in deinen nächsten 5 Jahren so machen möchtest, nämlich unabhängig sein.
Ja, genau.
Du kannst Auto fahren?
Nein, ich kann kein Auto fahren. Ich habe aber ein 17 Jahre altes Auto, das ist umgebaut. Da kann ich mit dem Rollstuhl reinfahren und kann da dann angegurtet werden und meine Assistenzen können damit losfahren.
Hm.
So, das ist ja nur schon 17 Jahre alt, 322.000 gelaufen. Ist noch gute deutsche Opel-Wertarbeit, aber ich weiß auch nicht, ob der nochmal TÜV bekommen wird. Und deswegen habe ich schon 50 Stiftungen angeschrieben. Es gibt ja Stiftungen in Deutschland, die du anschreiben kannst. Und ich habe aber noch lange nicht genug zusammen. Ich brauche 30.600 Euro, um überhaupt auf die Idee zu kommen, mir ein neues Auto zu besorgen, weil das für mich halt auch ein Stück Lebensqualität, ein Stück Freiheit, mich damit bewegen zu können mit meiner Assistenz. Und ja, dafür bin ich heute auch hier, weil es ein Spendenkonto bei der Diakonie gibt, die man so nett haben, das eingerichtet, wo man, wenn man möchte, kann man das gerne weitererzählen oder sogar eine Spende da lassen. Ich freue mich über alles, was da so passieren könnte. Kann meine Träume halt nicht ruhen lassen und der Traum heißt neues Auto für Freiheit. Und ja, da bin ich jetzt dran.
Also, wenn ihr Lust habt, den Björn zu unterstützen, auf dem Weg in die Freiheit, dann lassen wir in den Shownotes euch sozusagen einmal den Link da und dann könnt ihr gucken, ob da ein paar Taler drin sind, die da drauf wandern können von euch.
Das wäre super.
Du hast gesagt, du wohnst mit dry crazy dogs, dry
Ja.
crazy dogs zu Hause.
Ja.
Wohnst du mit denen alleine dort?
Nein, im Moment wohne ich noch mit meiner Mutter. Ich habe eine Einliegerwohnung mit meiner Mutter zusammen. Die ist jetzt, ich glaube, ich sage ihr Alter nicht, 67, sonst. Und weil du sagtest, in 5 Jahren, ich bin jetzt halt gerade dabei, mein Leben so umzugestalten, dass ich, mein Ziel ist es, mit Assistenz irgendwann alleine zu wohnen. Also die Möglichkeit hast du. Und da bin ich jetzt gerade dran. Wir starten das Ganze jetzt. Und ja, es wird ein neuer Lebensabschnitt für mich. Ich werde noch mehr Unabhängigkeit. Meine Familie muss das erstmal verdauen, dass ich jetzt mit fast 40 doch nochmal sage, irgendwie, ich will doch nochmal alleine wohnen. Und dieses Megaprojekt gehen wir dieses Jahr an. Da bin ich auch stolz drauf. Weil ich könnte ja auch den Kopf in den Sand stecken und einfach mal alles so laufen lassen. Aber eine gewisse Sicherheit für die Zukunft und neue Ideen und ein bisschen mehr Freiheit, das ist schon, kann schon nicht schaden. Und ich finde auch, meine Mutter hat sich mit 67 Jahren, die sie mich gepflegt und unterstützt hat, auch mal ein bisschen Ruhe verdient. Von daher sind wir da jetzt gerade dran, das hinzubekommen.
Mega.
Ja.
Du erzählst immer von deinen Assistenten. Darf ich fragen, was sind das für Menschen?
Ja, ich versuche mal, Assistenzen sind halt Leute, die mir Arme und Beine ersetzen. Das heißt, die unterstützen mich bei den Dingen, die ich selber nicht leisten könnte. Die fahren mit mir durch die Gegend, die ertragen meine Launen und die fahren mein Auto. Das sind meine Assistenzen. Und weil du das gerade so schön anschneidest, bevor ich noch weiter aushole, ich suche tatsächlich jetzt wieder eine Freizeitassistenz für 15 Stunden im Monat. Das heißt, wenn jemand Bock hätte, könnte er sich ja bei dir melden, um sich dann bei mir vorzustellen.
Ja,
Das wäre.
okay, warte, das ist mega. Jetzt musst du uns einmal kurz das Intro erzählen. Also, schlafen die bei dir dann oder kommen die
Nein, nein,
quasi
nein.
zum Frühstück
Im Moment
vorbei?
sind es nur, also ich habe Freizeitassistenzen, die mich wirklich nur in die Kneipe oder zum Feiern begleiten oder meine Schwester besuchen. Und jetzt ist die Neuerung, dass ich jetzt jemanden habe, der einmal die Woche mich von 9 bis 23 Uhr noch unterstützt, aber ich suche konkret jetzt jemanden für 15 Stunden im Monat für die Freizeit.
Ja, und jetzt erzähl mal, wie das aussieht. Das heißt, du sagst jetzt, es ist Montag und du sagst hier, am Donnerstag ist Quizabend in Bornhold. Da will ich hin. Und dann rufst du quasi
Also Ja, da bin ich jetzt so wie ihr jungen Leute. Ich habe so eine WhatsApp-Gruppe, da kann ich immer Umfragen starten, da habe ich meine Assistenten drin. Und wer sagt, boah, ich habe Zeit, der kann dann auf Ja drücken und kann sagen, ich mache das mit dir. Oder wir sprechen, also ich habe jetzt nicht so ein, ich bin halt immer so spontan. Das nervt auch meine Assistenzen manchmal. Aber so einen richtigen Plan, dass ich jetzt sage, auch freitags Tennis, dienstags Squash und dann noch Golfen oder so, das habe ich halt nicht. Ich habe halt, ich bin gerne in der Natur unterwegs oder ich gehe feiern oder ich lerne gerne neue Leute kennen, probiere gerne neue Sachen aus. Also, und dafür habe ich halt auch Assistenzen, die, weil du lässt die Leute halt unheimlich dicht an dich dran. Also die pinkeln mit dir, die helfen mit der Jacke, die reichen dir Trinken an. Da muss das schon jemand sein, der, wo du einfach sagst, mit dem bist du auf einer Wellenlänge oder so. Also ich brauche halt auch lockere Leute und die ein bisschen so, vielleicht wie ich auch tätowiert sind oder so, ich weiß es nicht, die einfach gut drauf sind, die auch so einen Spirit haben wie ich, dann läuft das meistens. Also.
Okay.
Ja.
Wenn du jetzt, okay, dann,
Ja.
das ist schon mega. Also erzähl mal so ein bisschen, also jetzt haben wir schon so, da gibt es eine WhatsApp-Gruppe und du machst crazy Kram. Wenn du sagst, du gehst in die Natur, du machst verrückte Sachen, kannst du das vielleicht ein bisschen näher bezeichnen?
Ja, ich
Dass du zum
war.
Beispiel sagst, okay, heute ist ein guter Tag, ab nach Berlin, ich habe einen Tätowierer, der wird mich heute stechen. Fahren wir
Nee,
rüber.
aber vielleicht dann eher Hamburg und ein bisschen alte Leute spazieren gehen. Das haut dann schon hin. Aber ich war auch schon mit Assistenz auf Wacken 2022. Also ich probiere halt auch gerne einfach mal neue Sachen aus, die mir so in den Sinn kommen. Weil ich bin halt, also du musst ja im Leben, ich hasse ja diesen Stillstand, immer Glücksrad gucken, jeden Abend das Gleiche machen. Ich bin halt immer so, ich gehe mal mit den Hunden spazieren, dann besuche ich mal Freunde, dann gehe ich mal irgendwie ins Veneta da nach Schleswig, guck mich da mal um, guck mich hier mal um. Noch habe ich ja das Auto. Wenn ich das Auto nicht habe, dann geht wirklich ein Stück von dieser Spontanität, von dieser Freiheit auch verloren. Aber ich besuche auch gerne, wenn es jetzt hier wieder die Möglichkeit gibt, mal Meditationskurse oder ich kann es halt schlecht irgendwo festlegen. Also es ist so, da müssen die halt immer so mit oder ich gehe auch gerne mal viel ins Kino in letzter Zeit einfach nur oder ja, alles Mögliche, was mir so in den Sinn kommt.
Was ist so, bist du so für ein Filmetyp?
Bin ich auch gar nicht, also im Moment bin ich tatsächlich eher so das ist so diese fast 40 Midlife Crisis. Ich gucke im Moment ganz viele Biografien. Ich lese auch viele Biografien. Bob Marley ist zum Beispiel jetzt wirklich ein Vorbild von mir. Johnny Cash, Muhammad Ali. Das sind so die Leute, mit denen ich mich so viel beschäftige. Jetzt kommt auch nochmal Amy Winehouse dazu, weil wir uns mit Sicherheit auch nochmal diesen Amy Winehouse-Film geben werden. Ich beschäftige mich halt gerne mit Menschen, die es auch schwierig hatten. Aber die trotzdem was draus gemacht haben. Also die haben aus dem Mist, der sie umgibt, irgendwie was Gutes gezimmert. Und das ist so meine Idee dahinter, die ich da so verfolge und mache. Ich lese auch unheimlich gerne. Ich habe auch mit dem Kontakt, das ist Michael Leister, das ist so ein Persönlichkeitscoach. Wir haben uns auch schon unterhalten. Also ich beschäftige mich halt auch unheimlich viel mit persönlicher Entwicklung und Wachstum. Das ist so mein Thema.
Mega. Dann kannst du ja im November mit uns nach Tobias Beck fahren.
Das wäre eine Option.
Ist ja eine Option. Okay. Ja, vielen lieben Dank für dieses aufgeschlossene, unglaublich interessante Interview. Es war meine große Freude, dich hier kennenzulernen.
Ja.
Und wahrscheinlich sieht man sich jetzt noch einmal mehr.
Darf ich einmal noch was einwerfen, was
Sehr
mir
gerne.
wichtig ist? Also nochmal auf die Assistenz, weil mir das auch so ein Herzensanliegen ist, zurückzukommen. Weil immer so, ich sehe so viele Menschen mit Behinderungen, die sich diese Leistung einfach nicht gönnen, obwohl sie ihnen eventuell zusteht. Man kann Assistenzleistungen bekommen, möge mich die EOTB korrigieren über die Eingliederungshilfe, wenn ihr da Möglichkeiten habt oder das wollt, dann nutzt das, weil das steht euch zu und das ist für euch ein Stück Freiheit. Und ich finde, das muss publik gemacht werden, dass es Assistenz gibt, weil das gibt es seit 2012 und die wenigsten wissen davon. Und das ist einfach was anderes, als wenn du einen Pflegedienst hast oder jemand anderer oder sitzt irgendwo im Pflegeheim, nutzt das. Nutzt diese Möglichkeit, das zu bekommen. Das wäre ja wichtig.
Um auch quasi am Leben
Um
teilzuhaben.
am Leben teilzunehmen, um ein Stück Freiheit und ein bisschen bessere Qualität zu haben. Es ist ein steiniger Weg dahin, aber der lohnt sich. Und die sind auch zugänglich und kommunikativ im Kreis. Also das ist auch eine Maßnahme, die irgendwo gefördert und sichtbarer gemacht werden muss. Und das wäre mir halt wichtig, dass mehr Menschen das wissen und mehr Menschen das auch nutzen.
Und jetzt Butter bei der Fische. Also wenn jetzt jemand jetzt das hört und sagt, okay, ich will so eine Assistenz haben. Wo soll er sich am besten melden?
Bei der EOTB am besten, würde ich mal so sagen. Dafür sind diese Beratungsstellen. Ich weiß nicht, wie oft es sie in Deutschland gibt. Dafür sind die da, um genau Menschen mit Behinderung über ihre Möglichkeiten und ihre Teilhabe aufzuklären. Und dafür sind die Ansprechpartner. Habe ich jetzt auch schon, des Öfteren haben mich schon Rollstuhlfahrer zum Beispiel über Facebook angeschrieben, ich brauche eine Arbeitsassistenz oder das oder dies. Und dann sage ich, ja, dann gehen wir zu, was ist denn EOTB? Und genau da müssen wir halt hin, weil das ist wirklich eine Möglichkeit, das zu bekommen, was einem zusteht. Und mehr wollen wir dann ja auch gar nicht. Und da kann ich nur die EOTB oder eben, wenn man das alleine möchte, sich an die Eingliederungshilfe wenden. Denn dafür sind die zuständig.
Wir machen das so. Auch diese Adresse bekomme ich dann von Björn. Und die verlinke ich euch auch in den Shownotes, dass ihr direkt den Kontakt habt, dass ihr wisst, wo und wie ihr so großartige Menschen um euch schaut, um ein geiles Team zu bilden, um die Welt zu erkunden und im Leben teilzuhaben.
Ja. Gut. Das war mein Wort zum Sonntag heute quasi. Genau. Das wollte ich jetzt noch eben loswerden. Und Leute, seid mutig. Egal, was ihr habt, wer ihr seid. Ihr habt nur ein Leben. Macht was draus.
Guck mal. Eine Kalkhake in Ländlich. Das ist so gut. Ich freue mich. Ja, mega.
Gut.
Vielen Dank.
Ja, machen wir so.
Mega. Bis dann.
Bis dann.